Wie ist die Lage?
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 Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt seit über einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an.
Und jetzt kommt erstmal gute Werbung. Bis gleich.
8 Bühnen, eine ungewöhnliche Show. Ein Ziel. Hamburgs Kultur helfen. Einer kommt, alle machen mit 2021. Mit großartigen Soloauftritten von Ina Müller, Tim Melzer, Diane Mädel und vielen mehr. Im Stream ab dem 12. Mai. Alle Infos und Spenden unter www.einerkommt.de. Ach ja, und ich bin auch dabei.
Heute befrage ich Dr. Sarah Scheik-Sadeh von den Asklepios-Kliniken in Harburg und St. Georg. Ahoi, Frau Dr. Scheik-Sadeh.
Hallo, ich grüße Sie, Herr Mayer.
Liebe Frau Doktor, Sie leiten nicht nur eine, sondern zwei Notaufnahmen der genannten Krankenhäuser. In normalen Zeiten hört sich das schon irre an, wenn ich das so lax sagen darf. Aber jetzt fast unmöglich. Wie machen Sie das?
Das fragen mich ganz viele Leute und es ist total unspektakulär. Es ist tatsächlich so, ich bin so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind dazu gekommen und hatte schon so ein bisschen organisatorisch ausgeholfen in der einen. Und letztendlich in einer Notsituation habe ich gesagt, okay, dann mache ich die andere auch einmal kurz und übergangsweise. Und daraus hat sich eine Liaison entwickelt, die doch von der Affäre zu einer handfesten Ehe wurde. Und ich versuche beides so ein bisschen nicht zu jonglieren, sondern irgendwie zu gucken. Ich teile mir die Arbeit ganz gut auf. Und das Gute ist, ich habe so eine Art oder wir haben so eine Art System, wo ich von jeder anderen Notaufnahme in die jeweils andere reingucken kann. Das heißt sozusagen, wenn ich in der einen bin, kann ich gucken, was die Leute in der anderen machen und suggeriere damit, dass ich immer da bin und stalke auch meine Mitarbeiter. Die finden das
heißt
super.
Heißt das denn im Normalfall 80-Stunden-Woche oder trotzdem 40?
Naja, so eine klassische 40-Stunden-Woche gibt es bei mir nicht. Ne? Also es gibt auch keine klassischen Wochenenden. Ich mache gerne am Wochenende Visite oder fahre rein. Ich bin gerne mal auch nachts gelegentlich in einer der einen oder anderen Notaufnahmen und bin eigentlich fast immer on call.
Macht es denn tagsüber mehr Spaß oder nachts?
Ich liebe mein Bett. Ich liebe mein Bett und finde Gewusel nicht schlimm. Ich finde, wenn man abends irgendwann ein bisschen zur Ruhe kommt, durchaus erstrebenswert.
Also lieber tagsüber arbeiten.
Absolut, absolut.
Die Kanzlerin arbeitet ja lieber nachts, offensichtlich. Das wäre nichts für Sie.
Ehrlich gesagt, ich sehne mich nach den Tagen, wo ich oder als ich noch jung war und die Nachtdienste alleine geschrubbt habe, so hat man es immer genannt, wo man so ein bisschen mehr Zeit hatte und so ein bisschen mehr Ruhe war, trotz des Stress. Während des Tages kommen ganz viele andere Sachen mit dazu. Ich will das nicht komplett verneinen, aber im Moment sieht man auch besser aus am nächsten Morgen, wenn man durchgeschlafen hat.
Das ist ja wichtig. Jetzt haben wir gerade die Kanzlerin schon mal angesprochen. Die hat ja so ein Riesenecho produziert in der letzten Woche mit ihrer großen Entschuldigung zum Thema Osterruhe und so weiter. Sie müssen ja tagtäglich lebenswichtige Entscheidungen treffen. Sie können dann ja im Zweifelsfall nicht sagen, oh sorry, habe ich vergessen oder wie auch immer. Was ist denn das Geheimnis von guten Entscheidungsträgern?
Trotz allem den Überblick zu bewahren, tatsächlich ist eine schwierige Frage, Herr Mayer.
Danke. Überblick, endlich mal. Die andere Frage haben ja schon tausend gestellt, wie ich gehört habe.
Ja, absolut. Die Ruhe zu bewahren und das Für und Wider abzuwägen. Und tatsächlich bin ich in der Notaufnahme gewohnt, Worst-Case-Szenarien in meinem Kopf durchzuspielen. Und das Schlimmste auf das Schlimmste vorbereitet zu sein. Und gut organisiert zu sein und sich zu freuen, wenn doch nicht das Schlimmste eintrifft.
man stellt sich hier im Beruf ja, beziehungsweise gerade wenn man Notaufnahme hört, stellt man sich ja mal fälschlicherweise, wie ich aus meinem Bekanntenkreis weiß, immer vor, dass da wirklich nur durchgebrochene Arme, viele blutige Verletzungen und so weiter. Was sind denn so die kleinsten Verletzungen, mit denen man dann eigentlich in die Notaufnahme kommt? Da gehen ja schon Leute mit einem angebrochenen Fingernagel hin. Also die werden ja abgewiesen, aber was sind denn so typische Fälle bei Ihnen?
Also die werden nicht abgewiesen, tatsächlich nicht.
Ich dachte, die werden direkt ins Nagelstudio geschickt. Oder so.
Aber eingewachsene Fußnägel haben wir tatsächlich gerne mal. Oh. Und wir haben auch natürlich Rückenschmerzen, aber das ist so, dass wir die alle trotzdem uns anschauen, weil hinter jedem Rückenschmerz noch vielleicht eine andere schwierige Erkrankung sein kann. Wir haben eine Triage, wo wir die Patienten, das heißt so eine Ersteinschätzung oder die Einschätzung, wie dringlich ist der Patient. Und dementsprechend ordnen wir das richtig ein. Aber und versuchen auch für die Patienten komplett da zu sein. Und wenn der Patient nicht weiß, wohin, dann haben wir eine gute Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung, mit der KV, an einem Tresen und sagen irgendwie links herum, rechts herum, und der eingewachsene Fußnagel geht dann tatsächlich doch eher in die Kassenärztliche Vereinigung. Da haben wir einen Allgemeinarzt oder einen Hausarzt, der bei uns ist. Da sind wir ganz gut aufgestellt und können tatsächlich von wenig dringlichen Fällen bis zu dem, was Sie sich vorstellen, nämlich die über die Schockräume kommen, alles versorgen. Aber Sie haben gefragt, was kommt am häufigsten vor? Und sehr häufig kommen einfach, das ist meine Lieblingsdiagnose, die ich wirklich hasse, es heißt dann immer AZ-Verschlechterung, das heißt allgemeine Zustandsverschlechterung. Ärzte reden ja gerne in Kürzel.
Ja.
Und wenn man nicht weiß, was der alte Mensch hat, wenn er sich einfach so ein bisschen unwohl fühlt und dann irgendwie in die Notaufnahme eingewiesen wird, das ist unser Hauptklientel, wo wir irgendwie rausfinden müssen, was ist das Hauptproblem. Ist er einfach nur zu trocken, hat er einen Infekt, hat er einen Herzinfarkt? Das ist so das Gros unserer Patienten, um die wir uns kümmern müssen und die auch am meisten Arbeit machen.
Wie schnell hat man denn einen Menschen durchgecheckt, der sich unwohl fühlt, wo man aber nicht weiß, hat es jetzt irgendwas mit Diabetes zu tun, mit dem Herzen, mit einer gebrochenen Wirbel oder was auch immer? Also gibt es da so ein, also jetzt mal abgesehen von völlig spektakulären Fällen, der hat eine, irgendwas Falsches runtergeschluckt oder so. Aber im Normalfall, wie lange dauert sowas, so ein totaler Check?
Also einen totalen Check-up gibt es nicht, weil wir nach Befund vorgehen. Aber tatsächlich ist es so, wenn der Patient sich bei uns vorstellt, dann ist es von der Behörde auch so vorgegeben oder von Richtlinien, dass wir den innerhalb von 10 Minuten sehen und erst einschätzen müssen, also die Dringlichkeit. In 10 Minuten ist der Mensch gesehen und auf irgendeine Bahn gesetzt. Und dementsprechend hängt es davon ab. Unsere Pflege schaut sich den Patienten eigentlich dann sofort an. Dann wird Blut abgenommen und der Arzt kommt dann nach Dringlichkeit. In meinen Notaufnahmen sind wir in der Zeit eigentlich extrem gut. Und dann haben wir Laborwerte, Röntgenbilder und so weiter. Und Sie sehen, ich versuche mich herumzuwinden um die genaue Zahl.
Sie kommen ja gleich noch mit einer Zahl um die Ecke.
Ich komme nicht mit einer Zahl um die Ecke, weil dann so eine Art Battling irgendwie entsteht zwischen Notaufnahmen.
Nee, soll ja gar nicht. Aber ist das so,
in anderthalb, zwei Stunden weiß man, was ein niedrig dringlicher Patient ungefähr hat.
Das war ja auch eine eher hypothetische Frage. Also die Frage tatsächlich, wie schnell kann man verschiedene Szenarien abschätzen? Ne? Also es geht ja bei Ihnen doch eher um Sorgfalt als um Schnelligkeit, möchte ich hoffen.
Absolut. Und vor allen Dingen ist es auch so, es kommt wirklich auf den Patienten an. Und in einem Schockraum haben wir den Patienten innerhalb von 10 Minuten fertig im CT, im Computertomogramm. Und wissen dann, was er genau hat, wenn er einen schweren Unfall hat. Und die Laborergebnisse haben wir dann irgendwie wir brauchen immer ein Labor tatsächlich, außer beim eingewachsenen Fußnagel, aber auch da, wir sind da schon sehr sorgfältig und man weiß die Richtung tatsächlich erstmal in den ersten 10 Minuten bis 30 Minuten weiß man, wohin die Reise geht und alles andere hängt davon ab, wie was noch benötigt wird.
Hat sich Ihre Arbeit in den letzten 12 Monaten geändert in irgendeiner Form?
Massiv. Dadurch, dass wir wirklich versuchen, die Patienten sicher zu strukturieren, dass die keine Angst haben vor einer Covid-Ansteckung im Krankenhaus und dadurch, dass wir auch Covid als Risikofaktor immer haben, immer im Hinterkopf, seit mehr als einem Jahr, ist es so, dass wir uns alle verkleiden und Patienten, die einen Risikofaktor haben, auch in ein Einzelzimmer stecken. in ein Einzelzimmer stecken. Und letztendlich ist es so, dass er dann wir auch mit einer Isolation dahin gehen müssen. Das heißt, sie sehen mich dann gar nicht mehr, sondern sie sehen vielleicht noch meine Augen, aber die sind auch hinter einem Visier. Und dann gucken wir uns die Patienten an. Das bedeutet, wir sind nicht mehr nah beim Patienten. Wir können auch den armen älteren Patienten, der dement aus einem Pflegeheim kommt, der braucht mal dass man seine Hand berührt oder der braucht Nähe, der braucht auch mein Gesicht. Das alles fällt weg und das nervt mich am allermeisten und das nervt mein komplettes, jeden meiner Mitarbeiter nervt es, dass sie ihre Patienten nicht so betreuen können und auch nicht so schnell betreuen können, weil sie sich einmal an- und ausziehen müssen wie früher. Die Belastung ist riesig.
Das ist ja ein interessanter Aspekt, dass die halt auch Nähe brauchen. Also mir fällt das natürlich jetzt erst auf. Wie ist das denn, ist jetzt nicht ihr Fachgebiet, aber wie ist denn das bei Geburten? Also ich meine, da braucht die Mutter ja nun auch eigentlich ständig Zuspruch. Ja. Also möglicherweise, wenn jetzt, es soll ja ein schmerzvoller Vorgang sein, habe ich mir sagen lassen. Wie ist das denn da? Sind die Kolleginnen da auch alle völlig von montiert, ne? Oder?
Die sind bei, also ich glaube, da müssen Sie die Geburtshelfer fragen, aber die kriegen alle Tests. Ich weiß, dass die Mütter irgendwie schnell getestet werden. Es gibt ja jetzt schnell PCR-Tests. Mhm. Und es darf tatsächlich nur der Vater mit rein. Und das alles ist auf Abstand. Und das ist das, was uns in unseren Prozessen auch unglaublich stört. Also Sie müssen sich vorstellen, ich lebe ja davon, rasch schnell beim Patienten zu sein und schnell auch Diagnostik machen zu können und ihn auch schnell behandeln zu können. In dem Augenblick, in dem ich darauf achte, dass er gesichert ist und ich gesichert bin und ich mir so eine Vollmontur anziehe, ich weiß nicht, Sie haben das ja sicher im Fernsehen gesehen, ne? Da hat man so einen Kittel, dann zieht man sich seine Handschuhe an, dann hat man einen Mundschutz und eine FFP2-Maske.
Also ich habe jetzt, quasi Outbreak vor Augen.
Tatsächlich, ja.
Nur so schlimm ist es wahrscheinlich nicht.
Nein.
Und die Anzüge sind nicht gelb. Ja, ja.
Die Anzüge und ich sehe besser aus als, ich glaube, war es Dustin Hoffmann? Ich weiß nicht.
Aber, ja, genau, Dustin Hoffmann war das.
Genau. Letztendlich ist es schon diese Vollmontur, das braucht einfach Zeit. Und wenn Sie dann einfach schnell mal aus dem Zimmer raus wollen, um irgendwas sich zu holen oder so, dann ist es auch wiederum schwierig. Das bedeutet also für meine Mitarbeiter unglaublich mehr Aufwand und die Schnelligkeit leidet. Unsere Zimmer müssen isoliert werden, danach gereinigt werden. Also alle Prozesse, die wir bis jetzt irgendwie auf Optimierung getrimmt haben, ist in den letzten 12 Monaten einmal gegen die Wand gefahren und wir mussten uns neu erfinden. Und die Nähe zum Patienten ist weg. Das ist das emotional Schwierigere dabei.
Wenn Sie von Ihrem Team sprechen, bei einer Fußballmannschaft wären Sie ja eher der Coach. Oder wie oft sind Sie selber noch quasi im Strafraum tätig sozusagen?
Jeden Tag.
Jeden Tag auch wirklich direkt am Patienten?
Tatsächlich, ja. Das ist das, was mir Spaß bringt. Also ich weiß nicht, gerade wenn ich von fiesen Sitzungen komme oder so, liebe ich es dann Visite zu machen und Patienten zu sehen. Und das, was Spaß bringt, ist ja Teaching und gemeinsam arbeiten. Und wenn ich irgendwie unsere Notaufnahmen nach vorne bringen will, dann kann ich das nicht von einem Schreibtisch, sondern dann kann ich es ja nur beurteilen, wenn ich selber am Mann bin.
Eine große Kunst ist es ja, seinen Job nicht mit nach Hause zu nehmen. Ich stelle mir das, also bei mir ist es schon manchmal schwierig, aber wie kompliziert ist das denn für Sie? Oder gibt es da so Routinen, dass Sie, was weiß ich, einmal AC/DC im Radio und die schweren Verletzungen sind vergessen und Sie können wieder fröhlich mit der Familie umgehen?
Ich fahre Auto und höre gerne Musik. Ich fahre auch leidenschaftlich.
Was läuft
Auto,
denn dann?
Querbeet. Tatsächlich Querbeet. Sie werden mich, also dafür werden mich jetzt einige killen. Ich höre auch gern mal, also ich seppe gerne durch Radiosender und bleibe auch mal. Ja,
99 Mix FM hoffentlich.
Ja, alles.
Alle anderen wollen Sie ja jetzt nicht nennen hier.
Absolut, ja. Nein. Aber ich höre mir das Querbeet an und kann auch bei Frank Sinatra stehen bleiben und manchmal höre ich auch irgendwie in der Kultur und auch in der Info und aber auch manchmal einfach laute, starke Musik. Und Gloria Gaynor, I Will Survive, hilft, wenn man einen richtig fiesen Tag hatte.
Oh, ja.
Und ansonsten killen Sie mich jetzt nicht bitte wegen meines Musikgeschmackes.
Nee, die vielen anderen Sender, die Sie gerade genannt haben, wird uns der Programmdirektor Gunnar wahrscheinlich killen. Aber nun gut.
Sie können es ja versuchen rauszuschneiden. Aber,
nee, wir lassen alles drin.
Aber wenn ich nach Hause komme, habe ich tatsächlich Kinder. Und wenn etwas einen auf den Boden der Tatsachen zurückbringt und irgendwie den Weltschmerz vergessen lässt, den man gelegentlich mal hat, ist, wenn man mit den Kindern und und mit deren Sorgen konfrontiert ist. Und da habe ich gar keine Zeit, dann mich zu sehr zu grämen wegen
einem. Sehr schön. Vieles nimmt man aber mit. Mir schwirren noch sehr, sehr viele Fragen durch den Kopf, aber unsere Zeit ist schon abgelaufen. Und wenn der Sender uns das nicht zu krumm nimmt, dass wir zu viele andere Sender genannt haben, würde ich Sie gerne zeitnah mal wieder anrufen, weil ich glaube, wir sind so an der Oberfläche geblieben. Da ist noch ganz viel zu erfragen. Ich bedanke mich aber schon mal jetzt für diese kleine Fragerunde hier.
Ich habe mich sehr gefreut, Herr Mayer. Vielen Dank.
Dankeschön.
Ahoi. Viel Spaß. Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik mit der Hamburger Morgenpost.